Lola Punk. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain auf meinmusikpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 8. Ausgabe Papala Punk und damit zur ersten im Jahr 2021. Und auch heute habe ich wieder einen Gast, der in einer Band spielt. Und zwar ist der Sänger und Gitarrist von ZSK. Es ist Yoshi. Und Yoshi und ZSK bringen am 15. Januar ein neues Album heraus. Ende der Welt heißt es. Es erscheint bei Central Media Records. Und wir haben uns über dieses Album unterhalten, haben natürlich wie immer auch so ein bisschen abseits des Albums geredet und haben uns natürlich auch ein paar Lieder angehört. Aber damit ihr erstmal ein Gefühl dafür kriegt, wie das Album eigentlich klingt, hören wir jetzt mal rein und zwar in den Track Rumstehen vom neuen ZSK-Album Ende der Welt.
Doch jetzt sitzen wir zu Hause.
Hallo Yoshi, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, guten Abend, danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich stelle eingangs immer eine Frage, die hat so gar nichts mit dem Interviewgast per se zu tun, aber ich hatte mir am Anfang des Podcasts vorgenommen, als ich den Podcast gestartet habe, dass ich diese Frage vielleicht mal für mich klären möchte oder zumindest viele Meinungen dazu sammeln möchte und da musst auch du durch. Die erste Frage lautet immer, was ist Punk für dich?
Oh Gott, in einem Satz oder was?
Von mir aus auch in 5 Sätzen.
Okay. In erster Linie denke ich ganz laute, großartige Musik. Das ist auch erstmal alles okay so. Und dann würde ich sagen, für mich ist das schon, damit bin ich groß geworden, damit wurden wir sozialisiert und ohne Punkrock wären wir einfach nicht diese Menschen, die wir heute wären. Und deshalb ist für mich einfach Punk ein wahnsinnig großer Teil meines Lebens geworden. Und ich bin total wahnsinnig glücklich, dass ich damals diese Schallplatten von meinen großen Brüdern in die Hände bekommen habe. Sonst würde ich heute vielleicht Scheißmusik hören oder gar keine und würde, keine Ahnung, vielleicht in der Sparkasse arbeiten. Und jetzt bin ich mit meinen besten Freunden 80 Tage im Jahr auf Tour und erlebe die ganze Zeit verrückte Abenteuer und bin total glücklich und dankbar, dass wir das machen können.
Das kann ich gut verstehen. Lass uns über euer neues Album sprechen. Es heißt Ende der Welt. Und als ich mir das jetzt in den letzten Tagen einige Male angehört habe, hatte ich so ein paar Gefühle, Gedanken, die ich vielleicht einfach erstmal kundtue und dann sprechen wir so ein bisschen darüber.
Schlechte oder gute Gedanken, frage ich kritisch.
Ich hatte tatsächlich nur gute Gedanken.
Ach
obwohl
komm,
ich vielleicht,
sag eine schlechte Sache. Hau was raus.
Ich bin nicht völlig positiv daran gegangen, weil ich noch nicht so genau wusste, wo es hinführt, weil es durchaus so war, dass ich anhand der Singles noch nicht so gut einschätzen konnte, wo das Album hinläuft. Und als ich es aber dann in seiner Gesamtheit gehört habe, dachte ich mir, nee, doch, das passt alles zusammen. Sogar der Rap-Part da drin ist irgendwie
aha,
geil.
Ja, das freut mich ja. Ja, die Singles haben wir ja wirklich absichtlich sehr unterschiedlich ausgewählt, weil nichts ist langweiliger als 4 Singles, die alle sehr ähnlich sind. Ne? Also ich glaube, ja, trotzdem, das Album ist das vielschichtigste von uns, das abwechslungsreichste bisher. Und trotzdem war mir wichtig, dass, wenn man das komplette Album hört, dass man trotzdem das Gefühl hat, das passt zusammen. Und das hast du ja gerade gesagt. Ah, das freut mich. Schön.
Das ist absolut das. Und das ist auch im Prinzip das, was hier auf meinem Zettel steht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass dieses Album deutlich abwechslungsreicher ist als eure bisherigen Alben, dass es irgendwie auch vielschichtiger ist. Und ich habe das Gefühl, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass es irgendwie auch weniger wütend klingt und dass es irgendwie positiver gestimmt ist als die vorangegangenen Alben. Ist das was vielleicht auch bewusst so getroffen ist oder ist es eher zufällig so geworden?
Also grundsätzlich, klar, das ist kein Zufall. Mir ist es ganz wichtig, da immer positiv zu bleiben. Dennoch, also ich könnte mehrere Alben schreiben, wo ich nur rumschreie und wütend bin. Und das wäre dann so Deathcore-Alben, so Grindcore wahrscheinlich. Weil ist halt so, die Situation in der Welt und so wahnsinnig viel, was passiert, macht, lässt einen ja wirklich verzweifeln. Schon immer, aber in den letzten 1, 2, 3 Jahren noch viel, viel, viel stärker. Aber ich denke auch immer, das hilft ja auch nicht, so sozusagen aufzugeben oder nur noch depressiv und so zu sein. Also ich finde es schon wichtig, dass man wütend ist, aber dass man das sozusagen in was Kreatives und Positives zusammenbringt. In der Musik wie auch in der, im politischen Engagement. Und deshalb denke ich immer, das ist wichtig, dass die, dass unsere Songs und unsere Musik da trotzdem noch immer klar machen, es gibt da schon eigentlich ganz schön viel Hoffnung. Auch beim letzten Album Hallo Hoffnung, da ging es ja auch so darum, dass man sagt, man darf nicht aufgeben und es gibt immer Leute, die auch da sind und mit dir gemeinsam auf einer Seite stehen und so. Das war auch bei dem Album mir wichtig. Deshalb ist auch Vordercover, Rückcover. Vordercover denkt man so, alles geht in Arsch. Und auf der Rückseite vom Cover sieht man, dass die ganzen super wichtigen Sachen, Menschenrechte, Recht auf Unversehrtheit, Kunst, Kultur und so, dass die gerettet wurden, trotz Absturz.
Du hast gesagt, klar, euer vorheriges Album hieß Hallo Hoffnung und natürlich sind die Texte auch nicht irgendwie durchweg negativ, so habe ich das nicht gemeint. Ich hatte nur den Eindruck, dass es musikalisch deutlich aggressiver war als das jetzige Album. Also das jetzige Album, das hat halt auch so Lieder drin, wo man irgendwie, ja, man möchte wirklich das Tanzbein schwingen. Es ist, ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen, wo jemand schrieb, es sei ihm zu soft, das ist zu weich gespült. So weit würde ich jetzt überhaupt nicht gehen. Aber habt ihr auch musikalisch vielleicht bewusst so bei dem einen oder anderen Lied gesagt, hey, lass uns das vielleicht mal ein bisschen weniger wütend schreiben? Klingt irgendwie komisch, was ich sage, aber ich hoffe, du verstehst mich.
Nee, also es ist nicht so, dass wir uns da bremsen bei irgendwas, in dem Sinn, dass wir sagen, oh nee, das ist jetzt aber zu wütend oder zu destruktiv. Es ist eher so, dass wir diesmal gesagt haben, wir lassen uns alles offen in alle Richtungen, dass wir versucht haben, uns nicht da selber zu beschneiden. Also ich würde sagen, mindestens beim vorletzten Album, vielleicht auch beim letzten, da hätten wir bei manchen so Songs gesagt, wenn da einer von uns mit angekommen wäre, nee, oh, das können wir irgendwie nicht bringen, das ist nicht der Sound, den die Leute erwarten. Aber ich denke auch, ist ja Punk, ne? Wir machen ja einfach nur, was wir wollen. Und dann, ich bin ja niemandem verpflichtet, so, ne? Und dann haben wir dieses Mal gesagt, wir lassen alles offen und jede Idee hören wir erstmal an und probieren das mal aus. Und das hat der Sache, glaube ich, im Grunde gut getan. Und dann kommen halt auch solche Songs raus wie Mach's gut, wo wir mal so ein bisschen in den Ska-Kram rein, Ska-Punk reingetaucht sind, was wir vorher ja nie gemacht haben im Grunde.
Ja, und am Ende kommt auf jeden Fall ein Lied mit unfassbarem Ohrwurm-Charakter raus, das kann ich euch auf jeden Fall sagen, positiv und negativ zugleich. Also es gab Momente, da habe ich dieses Lied verteufelt, aber
ja, es ist, geht mir aber auch so, es ist schon, ja, geht mir auch.
Ja, Wenn 3 Stunden später das kleine Kind immer noch in deinen Ohren singt, mach's gut.
Das hören wir viel, witzigerweise. Also einerseits Leute, die diesen Kinderchor nicht aus dem Kopf kriegen, aber andererseits Leute, die eigene Kinder haben und die Kinder singen das ständig.
Ja,
das ist witzig.
Ja, dann vielleicht der nächste TV-Auftritt im Tigerentenclub. Wer weiß das schon?
Ja, das war super damals. Bis heute kommen Leute zu Konzerten und sagen, damals, als ich 8 war, habe ich euch im Fernsehen gesehen. Super witzig.
Lass uns zurück zum Album kehren. Ich habe den Eindruck, dass ihr auf dem Album eure Themenschwerpunkte noch vielfältiger gesetzt habt, noch abwechslungsreicher auch thematisch seid, dass ihr wirklich ja eine breite Bandbreite abdeckt und dass alles, wirklich alles super aktuell ist. Ist das mit Ausnahme weniger sehr persönlicher Lieder dann auch so gewesen, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt müssen wir angesichts dessen, was in den letzten 1,5, 2 Jahren in Deutschland, aber auch in der Welt geschehen ist, salopp gesagt, nicht nur gegen rechts kämpfen, sondern auch mal irgendwie noch das textlich verarbeiten, dass da gerade so viel in der Umweltbewegung passiert? Oder wie kam es dazu, dass das Album auch für mein Dafürhalten textlich so differenziert ausgefallen ist?
Naja, erstens habe ich keine Lust, dass wir uns ständig wiederholen. Ne? Ist ja, also finde ich wichtig. Und zweitens, das ist einfach so passiert, weil wir schon sehr genau gucken, was in den sozialen Bewegungen passiert und was für ein Mist auf der Welt passiert. Das gucken wir uns ja laufend an. Und dann kommen halt so Sachen bei raus. Also dieses, die Kids sind okay. Als ich mitbekommen habe, also die Greta Thunberg ist ja sowieso eine super spannende, tolle, großartige Person, aber als ich dann mitbekommen habe, wie unfassbar viele weiße alte Männer ihr im Internet und sonst wo wünschen, sie zu vergewaltigen und aufzuhängen und dass sie behindert wäre, sie beschimpfen oder dass sie jüdisch wäre oder so, da dachte ich, es kann einfach nicht sein und dann fühle ich mich da schon verpflichtet, mich hinter all diese Kids zu stellen und zu sagen, nee, ist saugut, was ihr macht, finde ich großartig. Und dass sind zwei Lieder oder drei im Grunde so einen Corona-Bezug haben, das hat sich natürlich aus der Situation ergeben. Eigentlich wäre dieses Album, über das wir jetzt reden, ja schon im August gekommen. Wir wollten im März noch auf Japan-Tour gehen, dann direkt ins Studio, dann die Festivals machen und dann sollte das Album kommen und innerhalb weniger Tage ist das ja durch Corona alles zusammengebrochen und dann saßen wir hier und dann haben wir halt einfach weiter Texte geschrieben und weiter Songs gemacht und jetzt sind halt auch einige Lieder auf dem Album, die es so auf dem Album nicht gegeben hätte, wenn wir da nicht jetzt plötzlich noch ein halbes Jahr mehr Zeit bekommen hätten, ohne irgendwelche eigenen Konzerte, wo man nichts machen konnte.
Du hast es angesprochen, ihr wolltet ursprünglich nach Japan fliegen, dort Konzerte spielen, später Festivals spielen. Ich habe in einem Interview gelesen, dass ihr die Festivalgage nehmen wolltet, um die Albumproduktion zu finanzieren. muss man sich jetzt Sorgen machen, dass ihr bei allen Banken in der Kreide steht oder wie habt ihr das finanziell aufgefangen?
Nee, das geht schon, aber das ist schon als Rockband, das ist wirklich schwierig, weil so ein Rockalbum, also mit all diesen Rockinstrumenten, eben kein Hip-Hop-Album, was du an deinem MacBook produzierst komplett und im Keller aufnimmst, das ist extrem teuer. Und dann gibt es ja noch tausend andere Sachen. Ne? Wir haben ein Street-Team mit fast 400 Kids in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ne? Schick denen mal jeden ein Paket und druck 150.000 Sticker, weißt du, das ist Geld. Dann Plakatierung, dies, das, also wenn man es richtig machen will und wir sagen immer bei allen, wir wollen alles 100% oder am liebsten 150% machen, dann kostet dich so ein Album sehr, sehr, sehr viel Geld und dann musst du auf Tour gehen, um dieses Geld wieder reinzukriegen und irgendwann kommt auf der Tour der Punkt, wo du sagst, jetzt bist du auf Null und ab da machst du überhaupt erst, füllt sich die Bandkasse wieder und jetzt gibt es keine Tour und das ist schon beschissen einfach, ne? Weil mit Albumverkäufen verdienst du heutzutage einfach so gut wie nichts. Also du musst Konzerte spielen und ein paar T-Shirts verkaufen. Das ist wichtig als Band. Und das ist jetzt alles nicht. Aber wir werden schon nicht rausgeschmissen aus unseren Wohnungen. Es wird schon gehen. Der Proberaum ist bezahlt erstmal.
Gut, also dann jeder, der das Album noch nicht bestellt hat, möge das an dieser Stelle tun und einfach noch gleich ein T-Shirt dazu ordern, damit auch was bei ZSK hängen bleibt.
Ja, oder geht in, ich habe rausgefunden, man kann, ich habe das mal erfragt, wirklich, ihr könnt das Album auch klauen irgendwo, weil wenn in Mediamarkt so ein Album geklaut wird, dann kriegen wir trotzdem das Geld davon. Das gilt dann sozusagen als verkauft, also ist dann nicht, dass die zu unserem Label sagen, ja, das wurde aber geklaut, wir bezahlen das jetzt nicht, sondern, nein, ich fordere hier nicht zu Straftaten auf, sage ich ganz klar.
Solange das dann nicht so ist wie an der Tankstelle, wo dann die arme Tankstellenverkäuferin oder der arme Tankstellenverkäufer, der in dem Moment an der Kasse steht, das aus seinem Lohn irgendwie bezahlen muss.
Ist das so? Das ist ja krass, kann doch nicht sein.
Also ich weiß nicht, ob das überhaupt rechtmäßig so ist. Ich weiß nur von Leuten, die an der Tankstelle gearbeitet haben, also gut, die Geschichte ist jetzt auch 15 Jahre alt, ne? Aber da war das so.
Krass, ich kenne eine Freundin, die hat im Restaurant gearbeitet und wenn da Leute Zeche geprellt haben, dann sollte sie das auch bezahlen. Ich glaube, sie ist dann irgendwann abgehauen da, aber auch voll krass. Super beschissen. Naja, nee, also Mediamarkt übernimmt alles. Macht euch keine Sorgen.
Okay, wunderbar. Dann lass uns mal noch so ein bisschen ins Album direkt reingehen. Ich glaube, wir schweifen dann auch immer noch genügend ab. Als ich das Album so durchgehört habe, ist mir, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, erstmal auch aufgefallen, dass das Ganze ein gutes, stimmiges Gesamtbild gibt. Und dann war ich auch so ein bisschen neugierig, geht mir immer so, wann kommen denn die Lieder, die ich jetzt schon als Single kenne? Und die zwei ist ja, die Kids sind okay. Die letzte Single, die ihr jetzt rausgehauen habt.
Die fünfte Single, ja.
Da habe ich mich gefragt, ob es, und das hat eigentlich nur bedingt viel mit dem Album zu tun, aber trotzdem stelle ich die Frage, ob es aus deiner Sicht, du bist genauso wenig Kind oder Jugendlicher wie ich, ob das heute wohl leichter ist, sich da zu engagieren, Anschluss zu finden an so große Bewegungen, weil mich fasziniert dieses Ganze mit Fridays for Future, Ende Gelände und so weiter, glaube ich, nicht weniger als dich. Und ich frage mich, ob das, als ich so ein Teenie war vor 15 Jahren, ob das da überhaupt so möglich gewesen wäre, weil das ganze Phänomen ja schon auch von so einer Massenmobilisierung über das Internet lebt. Wie siehst du das?
Ja, die Zeiten ändern sich einfach. Also ich sag mal, damals, als wir groß geworden sind, war auch einfach Punkrock eine eigene große Jugendbewegung. Oder da gab es noch mehrere Jugendbewegungen, die sich über Musik definiert haben. Ich glaube, das gibt es so stark heutzutage sogar kaum noch. Also alle Leute oder ich sag mal, 9 von 10 Freunden, die ich habe, also ich habe mehr als 10 Freunde, aber so 90% meiner Freunde, die heute politisch immer noch arbeiten und Antifa machen oder was in politischen Stiftungen arbeiten und so, also einfach politisch links sind und engagiert, die wurden alle über Punkrock sozialisiert, immer. Und ich glaube, das ist zum Beispiel heutzutage ganz anders, dass es überhaupt nicht mehr ist, man hört Slime und dies und Good Riddance und Propagandi und macht sich dann einen Kopf über die Texte und fängt dann an, politisch aktiv zu sein oder so, sondern das funktioniert ja genauso heute, wie viele Sachen funktionieren, über soziale Medien. Und dann findet man dort irgendwas und findet das cool oder nicht cool. Und genau so machen wir das ja auch mit der Kein Bock auf Nazis-Kampagne, ne? Die ist ja riesengroß geworden und wir machen ganz viel auf Social Media. Und die Grundidee ist schon einfach, erstmal Lobbyarbeit zu machen dafür, dass Engagement gegen Nazis und Rassismus und AfD und Rechtsruck einerseits cool ist und andererseits Grundkonsens in deinem Freundeskreis sein sollte sozusagen. Und da läuft das auch ganz genauso. Das ist nicht, dass die Leute einen Flyer von uns in die Hand nehmen, lesen und sagen, oh ja, jetzt engagiere ich mich mal, sondern die sehen, wie der Sammy von Broilers das T-Shirt von uns anhat auf der Bühne und sagen, oh, ist das geil, geiles T-Shirt. Und dann kaufen die sich vielleicht so ein T-Shirt oder gucken nach, was ist denn das für eins. Und dann tragen die das und sind vielleicht erstmal gar nicht großpolitisch engagiert. Aber dann kommt irgendwann jemand, der sie sozusagen zur Rede stellt. Vielleicht ein rechter Schüler oder sonst wer oder Eltern oder irgendwer und sagen, warum trickst du das? Und dann muss der sich aber positionieren und dann fängt der an, sich damit noch stärker auseinanderzusetzen und gründet vielleicht eine AG gegen rechts an der Schule und dies und das. Und ich glaube, deshalb ist das schon total wichtig, dass genauso Sachen wie Fridays for Future und Ende Gelände und so, wenn man so will, hip und cool sind und in allen sozialen Medien aktiv sind und da ein cooles Angebot machen. Und das funktioniert offenbar auch sehr gut und bewegt die Leute einfach. Und dafür brauchst du aber auch schlaue Leute, die sowas können und sowas gut machen.
Ja, und die gibt's zu, glaube ich, unser aller Glück. Und ja, ich bin irgendwie davon, wie gesagt, so ein bisschen fasziniert. Ich habe mich gefragt, ob das so oder wie das gewesen wäre, wenn das da gewesen wäre, als ich jung war. Ich stimme dir dazu, dass man sich früher viel mehr auch über Musik definiert hat, als das, glaube ich, heute der Fall ist. Und das war bei mir auch so, dass vor allem Musik immer wieder so Denkanstöße bei mir gesetzt hat. Aber umso cooler, dass soziale Medien diese Funktion heutzutage auch übernehmen können und oder über soziale Medien Aktionen gestartet werden, die solche sowas übernehmen können.
Ja, hat alles seine guten und schlechten Seiten. Ich meine, passiert ja auch unglaublich viel widerlicher Dreck über soziale Medien. Aber wenn die richtigen Leute das nutzen für gute Sachen, ist das natürlich auch immer schön zu sehen.
Das ist richtig. Ja, soll gar nicht verschwiegen werden an dieser Stelle, dass natürlich die andere Seite des politischen Spektrums, also dass auch Faschisten und Nazis genauso gut wissen, wie man irgendwie über Instagram Leute rekrutiert, leider Gottes.
Ja, oder auch die anderen Sachen, ne? Mobbing und Selbstmordgedanken unterstützende Drecksforen und Kinderpornografie, sonst was, ist halt alles schwierig, ne? Irgendwelche Achtjährigen, die im Bikini auf TikTok tanzen. Es ist schon alles complicated, sage ich mal. Ne?
Das ist auf jeden Fall wahr. Lass uns mal das erste Mal Musik hören.
Oh, ja.
Ich habe auch dich gebeten, 4 Lieder mitzubringen. Und das erste Lied ist jetzt nicht ganz so überraschend gewesen für mich. Dass du ein Anti-Flag-Lied mitbringst, hat mich nicht so sehr verwundert. Warum hast du dich für Hate Conquers All entschieden?
Ah, finde ich wirklich eine Knaller-Single. Und ich habe dann auch, also ich mag das Album sehr, ist wirklich wahnsinnig gut und macht mich sehr wehmütig, weil wir ja gerade im Januar noch eine Woche mit Anti-Flag auf Tour waren und das waren so unsere letzten Konzerte, bevor Corona dann kam. Und jeden Abend bei dem Lied war das wirklich großartig, bei denen da auf der Bühne zu stehen und anzuschauen, wie die Leute alle durchdrehen bei dem Song. Hat mir sehr gut gefallen.
Wer ihn nicht kennt, sollte das ändern und hat jetzt hier eine kurze Möglichkeit. Wir hören mal rein in Anti-Flag Hate Conquers All vom Album 2020 Vision, erschienen bei Spine Farm Records im Jahr 2020. Als ich die erste Single vom Album gehört habe, Yoshi, die ja Sag mir, wie lange ist oder war oder wie auch immer, habe ich im ersten Moment erstmal gedacht, das ist ein typisches ZSK-Lied. Und darüber hinaus habe ich mir dann so Fragen gestellt, wie wenn man immer wieder so anklagend sich da auch öffentlich präsentiert und positioniert, kriegt man ja eine Menge Scheiße um die Ohren geschmissen. Und das ist euch ja dann seit Jahren schon mit Nazis so gegangen und jetzt zuletzt, insbesondere durch den Drosten-Song, also ich habe Besseres zu tun, auch nochmal von anderen Seiten entgegengeschwappt. Wie schwierig ist es da irgendwie erstmal so den Kopf oben zu halten, positiv zu bleiben oder vielmehr auch, wie viel Angst begleitet dich dann auch, wenn da eine Morddrohung reinflattert?
Ach, ich sag mal, wir sind ja wirklich Kummer gewohnt seit Jahren und wir kriegen seit Jahren aus der Nazi-Szene Drohungen. Und ach, jetzt noch diese Corona-Leugner und Reichsbürger, ist eher belustigend. Also die Drohsachen von den Reichsbürgern sind eigentlich viel witziger, weil dann ist immer gleich so Volksgericht und oder was weiß ich, oder wir würden von Juden gesteuert und oder man wünscht uns, dass wir alle an Corona sterben, obwohl es ja Corona nicht gibt. Ein bisschen komisch. Also, ach, das ist kein Problem. Also, ich mache mir da auch um uns, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Mache ich mir Sorgen über andere, nämlich über den 16-jährigen ZSK-Fan, der da irgendwo in Wurzen wohnt und jeden Tag die Nazis trifft. Wir sitzen in Berlin-Kreuzberg, wir sind in einer ganz privilegierten Situation. Ich muss mir nie Sorgen machen, dass Nazis irgendwie mich angreifen könnten oder so, weißt du? Oder selbst wenn angenommen, das würde uns mal passieren, dass wir als Band bei einem Konzert oder so, was ja auch voll abwegig ist, von Nazis wirklich körperlich attackiert werden, dann hätten wir ja einen wahnsinnigen Rückhalt von allen, von der ganzen Musikszene, auch von der Presse und so. Aber der 16-Jährige in Wurzen, der zusammengeschlagen wird, für den interessiert sich keine Sau. Und da mache ich mir eher Sorgen um die Leute und wir brauchen uns da wirklich gar keine Sorgen machen.
Okay, das hat mich nur irgendwie interessiert, weil gerade so vor dem Hintergrund des vergangenen Jahres, auch vor dem Hintergrund des Mordes an Walter Lübcke, dachte ich mir, wenn man sich ja schon auch in der Öffentlichkeit so prominent, in Anführungsstrichen, positioniert, ist das ja was womöglich dann irgendwie durch die jüngeren Ereignisse vielleicht auch mal so in das eigene Bewusstsein hineingespült wird, aber es ehrt euch natürlich, dass ihr da so angstfrei auftretet.
Ach, nee, das ist wirklich kein Problem. Also, da muss man, glaube ich, keine Sorgen haben.
Darüber hinaus ist mir noch eine andere Frage in den Kopf geschossen, die gar nicht so sehr mit Sag mir wie lange zusammenhängt, sondern mit vielen Themen, die aber auch alle so ein bisschen auf diesem Album angesprochen werden. Du bzw. die Band treten ja immer sehr, sehr positiv gestimmt auf. Also wann immer man irgendwie ein Interview mit dir liest, dann steht da, ja, das wird alles ein Ende nehmen. Ihr gebt immer wieder neue Konzertdaten raus, die ihr dann zum Leidwesen aller auch wieder verschieben müsst.
ja.
Ich habe mich gefragt, weil das ist so ein Problem, mit dem ich auch ein Stück weit halt immer selber zu kämpfen habe. Wie bleibt man in diesem ganzen Tohuwabohu positiv? Denn auf kurze Sicht hat man ja ganz oft, habe ich ganz oft das Gefühl, dass sich nichts ändert. Aber wenn man sich dann so vor Augen führt, okay, schaue ich mir einfach nur die letzten 10 Jahre an, ja doch, es hat sich eigentlich ganz schön viel verändert. Und das betrifft ja nicht nur irgendwie sowas wie, warum wird der NSU-Skandal nicht richtig aufgeklärt? Warum gibt es einen Rechtsruck in der Gesellschaft? Warum hört jetzt im Falle von Corona denn zur Hölle niemand den Wissenschaftlern zu, wo die doch die meiste Ahnung haben? Dieses, wie bleibe ich positiv, wo doch vermeintlich alles ja erstmal sich so abgefuckt, um es mal ein bisschen salopp auszudrücken, anfühlt.
Ja, frage ich mich auch manchmal. Manchmal denke ich mir auch so, Alter, es ist alles doch nur Scheiße, verdammt nochmal. Und ja, aber wenn man so durch die Welt geht, dann, keine Ahnung, kannst du dich auch gleich vom Hochhaus schmeißen, weißt du? Also kannst auch sagen, ja, und der Klimawandel und in 30 Jahren ist Berlin überschwemmt und dann bin ich eh tot. Das hilft ja auch nicht. Und es ist wirklich so, wie du sagst, man muss halt einfach in der Geschichte zurückgucken. Es sind, wenn man so will, irrsinnig viele wahnsinnige Fortschritte in der Gesellschaft erkämpft wurden in den letzten 100 Jahren oder noch später. Weißt du, keine Ahnung, USA. Dann hat irgendwann mal wer gesagt, ey, Alter, vielleicht ist es irgendwie nicht korrekt, Menschen aus Afrika hierher zu schiffen und als Sklaven zu halten und wie man will, zu nutzen und zu prügeln und so. Und dann haben alle zu dem gesagt, ja, bist du bescheuert? Das wird für immer so bleiben, für immer. Und ist es nicht geblieben? Oder, keine Ahnung, Frauenwahlrecht oder dass jetzt Schwule und Lesben heiraten dürfen und so. Also ich finde schon, dass es sehr, sehr viele gesellschaftliche Fortschritte gibt, die, über die man sich wirklich, über die man froh sein kann. Und davon abgesehen, leben wir ja auch in einem Teil der Welt, wo es einem wirklich verhältnismäßig gut geht. Und das ist schon Jammern auf hohem Niveau, was wir halt immer machen. Und trotzdem glaube ich, dass es, dass man das Recht hat und vielleicht auch so ein bisschen die Pflicht in einer Gesellschaft zu schauen, was läuft scheiße und wie versuchen wir, also wie wollen wir zusammen gemeinsam hier leben und wie kriegt man das hin, die Welt so ein Stück besser zu machen. Und wenn man da auch kleine Schritte, sich über kleine Schritte freuen kann, dann macht das Leben schon, glaube ich, ganz schön viel Spaß, weil man wahnsinnig viele kleine Sachen sieht, wo viele coole Leute gemeinsam anpacken und was Tolles hinkriegen, dann freut mich das. Und nicht zuletzt ist für uns als Band auch ganz, ganz toll zu sehen, wie viel Rückmeldung wir von vor allem ganz jungen Fans kriegen. Wir haben sehr viele sehr junge Fans und die schreiben uns die traurigsten, aber auch die tollsten Sachen, wie sie wegen uns angefangen haben, auf eine Demo zu gehen oder sie haben selber eine Band gegründet oder machen jetzt einen Podcast oder machen den Fanzine oder so. Oder sagen, der und der Song hat mir in einer ganz schlimmen Zeit total geholfen, vielen Dank. Da denke ich mir so, ey, ist doch total cool, macht Spaß. Ist toll, dass man irgendwie so ein kleines bisschen was verändern kann.
Du hast gerade die USA angesprochen, deswegen springen wir auf dem Album einfach mal ein Stück weiter nach hinten. Ihr habt wieder einen englischsprachigen Song gemacht, No Justice heißt der. War es jemals eine Überlegung, den auf Deutsch zu schreiben oder musste er angesichts von Black Lives Matter und Co. auf Englisch geschrieben werden oder stand das nie zur Debatte?
Also der Refrain war ganz klar, das musste dieser Slogan der Demos sein, den gibt es ja schon länger, aber durch Black Lives Matter ist der halt so ganz, ganz wichtig geworden, dieser Slogan, der auf allen Demos dort gerufen wurde und hier ja auch. Und wir haben ja beim letzten Album, bei Make Racists Afraid Again, schon auch den Refrain Englisch und die Strophe aber Deutsch. Aber ich fand hier irgendwie, das musste auf Englisch sein. Das hat einfach genau gepasst. Und dann haben wir es so gemacht. Da hatten wir auch, also ich hatte auch keinen deutschen Text irgendwie, den ich mal probiert hätte, sondern das musste Englisch sein irgendwie.
Ich bin über eine Aussage von dir gestolpert, die sagte, was unterscheidet englische von deutschen ZSK-Songs? Ja, die englischen versteht keiner. Da, vor dem Hintergrund ist es ja eigentlich schon fast schade, aber
naja, siehst du, den Refrain versteht ja wohl jeder hoffentlich.
Das hoffe ich, ja. Aber ist das tatsächlich auch ein Grund, warum ihr habt ja in euren jüngeren Bandjahren deutlich mehr englischsprachige Texte
geschrieben? Ja, absolut. Ja, das ist mit ein Grund. Also es langweilt mich so ein bisschen, wenn man so auf Englisch singt, plätschert das für viele Leute im Kopf so dahin und du kannst irgendeinen Quatsch singen und es interessiert die Leute gar nicht so. Und dann finde ich, es ist komplizierter, deutsche Texte zu machen, aber ich mag ja Herausforderungen und finde das schon cool. Ich mag es auch selber, Songs zu hören, wo der Text so konkret vor einem ist und nicht übersetzt werden muss und man da direkt drin steckt.
Ich habe, glaube ich, auch ganz, ganz viele Jahre fast nur englischsprachige Musik gehört, bis ich irgendwann wieder zurückfand quasi
zu Rammstein.
Zu deutschsprachigen Punkbands vor allem auch.
Und ich okay, was sind deine drei Lieblings-Punkbands? Uns musst du nicht nennen.
meine drei Lieblings-Punkbands allgemein.
Nee, deutschsprachig.
Deutschsprachig?
Ja.
Pesco auf jeden Fall.
Ah ja, mit denen haben wir auch eins der letzten Festivals gespielt. Punk im Pott noch Ende 2019.
Ja, jetzt soll ich euch ja nicht nennen, aber es wäre eigentlich einfach gelogen, wenn ich euch nicht nennen würde. Und dann dürfen sich 100 Kilohertz und Disco Oslo darüber streiten, wer die am wenig oder am meisten unterschätzt oder zu kleine deutsche Punkband ist. Wobei 100 Kilohertz, glaube ich, gerade sehr, sehr viel dafür tun, das zu ändern.
Von ja, daher. Die hängen sich rein, ja. Ja, die spielen ja auch auf dem Album hier die Tröten bei Mach's Gut.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, sehr nette Jungs. Wenn wir in Leipzig spielen, müssen die mal auf ein Bier vorbeikommen. Die konnten ja auch gar nicht ins Studio kommen wegen Corona, sondern haben das alles bei ihnen einfach eingespielt. Verrückte Zeiten.
Ja, das war im Sommer alles noch ein bisschen anders. Da habe ich ja mit denen auch einen Podcast aufgenommen. Da hatten sie ihr Album gerade rausgebracht. Da wirkte die Situation noch etwas rosiger, als sie heute ist.
Ja, da haben wir ja auch noch das Mach's Gut-Video drehen können, wo die Zahlen super gut waren. Wir haben trotzdem vorher Corona-Tests mit uns gemacht und so zur Sicherheit. Aber ja, das war ein kurzer Lichtblick ein paar Wochen lang. Naja.
Ja, der hat sich geändert. Momentan fühlt sich's wieder ein bisschen anders an. Wir hören einfach zwischendrin mal wieder Musik.
Oh ja.
Da muss ich sagen, als du mir das Lied geschickt hast, war ich massiv überrascht. Und als ich vorhin geguckt habe, von wann es eigentlich ist, war ich sehr, sehr traurig und fühlte mich sehr alt auf einmal. Es ist von Heaven Shall Burn und es heißt Endzeit. Und dass das Album von 2008 mittlerweile ist, Iconoclast, konnte ich irgendwie nur schwer fassen. Wie kommt es dazu, dass du dich für Heaven Shall Burn begeistern kannst und dieses Lied gewählt hast?
Och, das sind coole Jungs. Ich finde es super, auch in diesem, ist ja schon so Metalcore-Bereich, korrekte Linke zu haben. Das mag ich. Also viele von diesen Bands so winden sich ja um irgendwelche klaren Statements, auch bei den einfachsten Sachen. Heaven Shall Burn sind ja immer sehr straight, coole Jungs. Und ich mag es manchmal auch, wenn ich richtig schlecht drauf bin oder wütend bin, so Musik zu hören. Darkest Hour oder so, F-Minus und sowas wie Heaven Shall Burn, finde ich manchmal wirklich geil. Und das Lied ist einfach der Überhit, finde ich wirklich wahnsinnig gut.
Ja, mich erinnert irgendwie wirklich auch so an diese 2008, 9, 10, ich weiß nicht, da habe ich gefühlt Heaven Shall Burn, ich weiß nicht, wirklich 20 Mal live gesehen und einfach eine unfassbar gute Liveband, die nichts von dieser Brachialität auf Platte live verliert und dann da auch unglaubliche Menschenmengen bewegt und
im
halt sich auch
Sinne des Wortes, ja.
Ja, und sich halt, wie du sagst, auch überhaupt nicht zu schade ist, auf einem Metal-Festival dann mal ganz klare Ansagen zu machen, wo dann vielleicht 5 Stunden später auch eine Band spielt, wo du dir sagst, oh, puh, schwierig.
Ja, dann spielen Iced Earth, ne?
ja, nee, das zum Glück nicht. Wir hören rein, Heaven Shall Burn, Endzeit vom Album Iconoclast, erschienen, ich hatte es gerade schon gesagt, 2008 bereits bei Century Media, so klingt's.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Gehen wir zurück zu eurem Album, Yoshi. Und zwar müssen wir oder möchte ich natürlich Fragen über Lied 7 stellen. Stuttgart heißt es und darin besingst du oder verarbeitest du den Tod deiner Mutter. Das Lied kommt relativ unverhofft. Also mich hat es tatsächlich überrascht. Als ich mir das Album angehört habe, kam so aus der Kalten und du hast auch woanders erzählt, dass es dir sehr schwer gefallen ist, dieses Lied zu schreiben. Wieso hast du dich am Ende trotzdem dazu entschieden?
Naja, es hat einfach Zeit gebraucht. Also damals, das Jahr 2016 passiert, da die ersten Jahre danach hätte ich gesagt, niemals würde ich das wem erzählen. Und jetzt, wo das schon so länger her ist, habe ich eher ein Bedürfnis, das sogar zu erzählen. Und habe dann natürlich sehr, sehr lange an dem Text geschrieben. Es gibt ja so Texte, die gehen einfach ratzfatz. Und da hier natürlich nicht, da habe ich ewig rumgeschrieben und immer wieder was verändert, bis das dann irgendwie gepasst hat, um dem da gerecht zu werden. Und ja, und ich fand irgendwie, jetzt war für mich der Zeitpunkt, wo ich dachte, ja, jetzt kann ich das gut erzählen. Und hat auch damit zu tun, dass uns oft irgendwelche Fans schreiben, dass wie sehr sie manche Songs von uns berühren. Wir haben ja auch auf dem letzten Album so einen Song, wo es ums Thema Sterben im Grunde geht, weil wir auch inzwischen einfach Freunde haben mit Unfällen und Selbstmord und Krankheiten und so. Also plötzlich, jetzt ist man nicht mehr 16, plötzlich gibt es einfach Leute, die sterben. Das waren wir früher gar nicht gewohnt. Und die schreiben uns dann so, dass sie, keine Ahnung, der eine hat geschrieben, dass er den Song bei der Beerdigung seines Vaters gespielt hat und so. Da dachte ich so, boah, krass. Die Leute bewegt das und keine Ahnung, vielleicht hilft es ja auch wem, wenn der das, den Song so von mir hört.
Ja, Wellenbrechen ist der Song, den ihr auf dem vorherigen Album hattet. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber war es insofern ganz gut, dass du schon mal einen Song zu diesem Thema geschrieben hattest, dass es ein Stück weit leichter war, jetzt dieses Lied zu schreiben?
Nö, eher schwerer, weil man will sich ja nicht wiederholen. Also ich habe überlegt, ob sich das dann nicht irgendwie doppelt, aber jetzt der Song Stuttgart, das ist ja schon einfach eine ganz eigene andere Geschichte und dann ging das schon so und das, ich habe das einfach im Kopf immer wieder alles durchgehen lassen und einfach sozusagen versucht, diese Geschichte zusammenzufassen. Beim Punk hast du ja eigentlich immer nur wahnsinnig wenig Text, wenn man so will. Ne? Die ganzen Hip-Hopper, die können da ganze Romane erzählen. Ich beneide die oft, dass die so viel Platz haben, um ihre Gedanken da unterzubringen. Wir haben ja oft nur echt wenige Zeilen pro Song. Und deshalb gibt es ja auch zwischendurch in diesem C-Teil wahnsinnig viel Text so hintereinander. Das ist ja fast schon sprechgesangmäßig, weil ich da ganz viel einfach noch unterbringen musste, wenn man so will. Und auch diese Geschichte, wie das angefangen hat mit der Band, erzählen musste. Und deshalb ist das jetzt doch ein ganz anderer Song geworden als Wellenbrechen und ergänzt sich irgendwie, aber ist nicht irgendwie eine Wiederholung. Das fühlt sich ganz gut an so.
Es ist auf jeden Fall, kann ich aus Hörerperspektive sagen, ein Song, der, wie gesagt, unverhofft sehr, sehr tiefe Einblicke so in dein Seelenleben gewährt. Und
ja, mache ich sonst nicht, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Immer dieses, oh, der Künstler hört doch mal, wie es mir gerade geht. Das ist eigentlich echt nicht mein Ding, weil ich mich da gar nicht so in den Mittelpunkt stellen will. Aber in dem Fall war es einfach, ging es ja nicht anders.
Es ist dir auf jeden Fall gelungen, glaube ich, ein Lied zu schreiben, in dem sich andere gut wiederfinden können. Und damit ist ja dann die Frage nach, wie sehr steht der Künstler im Mittelpunkt, vielleicht auch gar nicht so vordergründig.
Ja, das stimmt. Mir tut es aber jetzt schon leid um die vielen Leute, die sich auf den Song freuen, weil als wir die Tracklist veröffentlicht haben, irgendwann vor 2 Wochen oder 3, haben super viele Leute geschrieben, ey, yeah, ein Song über Stuttgart, geil, saufen, beste Konzerte. Die werden aber überrascht sein. Die denken, alles ist eine Hymne auf Saufen in Stuttgart oder so. Mal schauen. Müssen die durch.
Wie kommt es denn eigentlich, wo du es gerade ansprichst, wie kommt es denn, dass es dieses Mal keinen Saufsong gibt?
Ja, weil mich sowas langweilt. Es gibt genug Lieder über Saufen. Ich meine, damals dieser eine, das war einfach ein lustiger Witz, den man so im Proberaum hatte. Und dann hat man ein bisschen rumgebastelt und gedacht, ja, ach, oh, pff, ja gut, kann man irgendwie machen. Warum nicht? Weil es ja auch absichtlich so total over the top ist. Witzigerweise gibt es ernsthaft Leute, die nicht verstehen, dass das so letztendlich ein ironischer Song über Saufsongs ist, weil da ja wirklich völlig absurde Textzeilen drin sind. Wenn du in dieser Welt etwas ändern willst, dann ist Saufen dafür optimal. Wer hört das und denkt, ah ja, das stimmt. Da muss man doch, ne? Aber ja, keine Ahnung, hat sich nicht angeboten. Ist auch, glaube ich, nicht die Zeit jetzt für Saufen irgendwie.
Nee, ich glaube auch. Und
oder gerade.
Ja, so die einen sagen so, die anderen sagen ja so. Ich meine, letzten Endes, wenn man so möchte, ihr hattet ja schon auf Herz für die Sache mit Punkverrat so einen Song, der ich sag mal, in eine ähnliche Kerbe schlug zumindest. Wenngleich es da jetzt nicht unbedingt, ja, yeah, Saufen ist das Beste auf der Welt, vielleicht das Motto war. Ihr habt mit Kein Talent ja auch dieses Mal einen Song, der so ein bisschen vielleicht auch einen Spiegel in Richtung Punkszene hält.
Also, stimmt, ja, also ja, Punk, Kein Talent, natürlich so ein total ironisches Ding. Ja, insofern, stimmt, dann hatten wir auf den letzten 3 Alben immer einen so einen ironischen Kracher. Da steckt doch System hinter.
Ja, könnte man fast meinen. Man könnte natürlich auch fast vermuten, dass System so ein bisschen in Ich habe Besseres zu tun steckt, aber ich glaube nicht so richtig dran. Ihr wart am Ende wahrscheinlich selber überrascht davon, wie groß das mediale Echo war, oder?
Ja, nicht nur am Ende, auch schon am Anfang. Es ist wirklich völlig absurd alles gewesen für uns nur noch. Also wir haben das alles so mitgenommen, weil es ja auch total lustig war und wir haben es natürlich genossen, dass plötzlich Spiegel Online anruft und ein Interview will und die dpa und alle, auch selbst Medien in Österreich, Schweiz, Frankreich, Großbritannien. Es war nur noch verrückt. Und dass plötzlich die ganzen großen Radiosender diesen Song gespielt haben, weil sie nachrichtlich drüber berichtet haben und dann auch noch dieses Lied gespielt haben, das fand ich schon witzig. Weißt du, nie würde irgendein Radiosender unsere Musik auch nur mit dem Handschuh anfassen, ja? Und dann spielt plötzlich Deutschlandradio so einen Song von der kleinen Punkband aus Kreuzberg. Das fand ich wirklich witzig. Ja, aber das war wirklich nur als Gag gedacht. Wir wollten den Song auch gar nicht aufs Album tun. Wir haben ihn dann aber doch noch mal im Studio richtig aufgenommen und gedacht, wir müssen den da drauf tun, sonst reißen uns die Leute den Kopf ab. Das sind wir irgendwie dem verpflichtet.
Ich kann aus Erfahrungen und Wortmeldungen mir bekannter Personen versichern, dass das so geworden wäre. Also die Frage Siehste? War auch, ist das Lied auf dem Album?
Ja, ist ja, krass, ist oder? Ich meine, das war auch, wir wollten das Lied auch gar nicht veröffentlichen über ein YouTube-Video hinaus. Wir haben ja nur das YouTube-Video veröffentlicht mit dem Song. Und dann haben alle so Druck gemacht und uns die ganze Zeit geschrieben, ich finde den Song nicht auf Spotify, ich finde den nicht, was soll das? Und so. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann setzen wir den auch noch bei Spotify rein. Und dann kam der irgendwie ein paar Wochen später nochmal auf Spotify. Ja, also nur verrückt. Aber was mich wirklich, also klar, das war alles witzig und so, aber was mich wirklich von ganzem Herzen gefreut hat, dass die richtigen Leute verstanden haben, einfach, dass das auch eine Wertschätzung von uns war und ein In-Schutz-Nehmen von den ganzen Wissenschaftlern und den Ärzten und den Krankenschwestern und den Pflegern, die da seit so vielen Monaten Tag und Nacht arbeiten, um Menschenleben zu retten. Und Christian Drosten selbst, aber auch sein ganzes Team haben sich ganz doll bei uns bedankt und uns haben auch ganz viele Ärzte und Wissenschaftler und so geschrieben, die gesagt haben, ey, richtig tolle Sache, voll cool, vielen Dank. Das fand ich schön, einfach zu sehen.
Ja, du hast ja gefühlt dann Deutschlands Sexiest Man Alive persönlich getroffen und ihm die einzige Single dieses Songs überreicht und danach publik gemacht, dass es einen gemeinsamen Auftritt geben wird. Müsst ihr den geheim halten, damit euch die Leute dann nicht die Bude einrennen, wenn er denn irgendwann mal stattfinden wird, oder wie ist der Plan?
Nö, also wir haben abgemacht, dass wir zusammen den Song mal live spielen, aber das machen wir natürlich erst, wenn es wirklich wieder ganz normale Konzerte geben kann. Wir haben unglaublich viele Anfragen, auch vom Fernsehen und sonst was bekommen, ob wir nicht diesen Song live spielen in irgendeinem Studio mit ihm zusammen, aber das haben wir alles natürlich nicht gemacht. Genau, der Deal ist, wir machen das, sobald es passt, und natürlich kündigen wir das dann vorher an, und wer ein Ticket hat, hat eins, wer nicht, Pech. Also ist dann halt so. Also es wird ja vermutlich in Berlin sein, nehme ich an.
Das ist anzunehmen.
Das macht am meisten Sinn.
Ich bin gespannt, ob dann die Preise auf Facebook explodieren, weil irgendjemand
Tickets,
noch
ja, das könnte
Ticket
sein.
Tauschen möchte. Ich möchte Ticket tauschen, gebt ihr 20 Euro extra. Mal gucken, ja, ob das dann
Ahnung.
Am Ende so kommt.
Ja, ich will auf jeden Fall, dass er, ich frage ihn und bitte ihn, ob er nicht auch wirklich seinen weißen Kittel tragen kann auf der Bühne. Das wäre mega.
Als jemand, der oft so einen weißen Kittel getragen hat, kann ich mir zwar vorstellen, dass er die Idee neckisch findet, aber wenn er auch nur sich, glaube ich, halbwegs bewusst ist, wie warm es auf so einer Bühne ist, würde die Idee vielleicht auch abschmettern.
Das
also
stimmt.
Meiner Erfahrung nach wird es super heiß unter so einem Kittel.
Ja, vielleicht hat er ja nichts drunter dann.
Das wäre natürlich, das wäre dann richtig Punkrock. Ne?
Also eine Unterbuchse sollte er schon drunter. Aber egal, ich kläre es. Ich kläre es und gebe Bescheid. Ja, aber da freue ich mich schon drauf. Ist wirklich sehr cool zu sehen, dass er wirklich so ein angenehmer, lustiger Typ einfach ist. Und es tut mir, genau wie bei Greta Thunberg, unfassbar leid. Er ist einfach nur Wissenschaftler und sagt schlaue Sachen. Und diese ganzen Arschlöcher da bedrohen ihn so krass. Es ist echt zum Kotzen. Und die AfD, wie die den drangsalieren und so. Und die Bild-Zeitung. Sowas macht mich echt wahnsinnig wütend.
Mehr als verständlich. Und da geht es mir auch kein Stück anders. Also ich habe das ja vorhin schon mal auch so angesprochen, dass so Expertenmeinungen vermeintlich diskutabel sind. Dass,
ja, verrückt, oder? Also wenn irgendein Politiker für eine politische Entscheidung, ja, kann man den diskutieren und so. Aber ein neutraler Wissenschaftler, der und Christian Drosten ist ja wirklich immer sehr neutral. Er sagt, guckt sich die Studien an und sagt, ja, er sieht da das und das. Er ist ja nicht mal irgendwie der Typ, wo man sagen könnte, ja, der macht immer ganz steile Thesen aus irgendwelchen kleinen Zahlen. So Wissenschaftler gibt es ja auch, das macht er ja nicht mal. Ne? Man könnte ihm ja nicht mal, wenn man ihm was vorwerfen will, nicht mal das vorwerfen. Er ist ja immer sehr vorsichtig mit allen Aussagen. Egal, es sind verrückte Zeiten.
Ja, also dass Fakten oder wissenschaftliche Entscheidungen, oder nicht Entscheidungen, dass wissenschaftliche Dinge diskutabel sind von Leuten, die nicht Fachpersonal sind, ist etwas, was nicht in meinen Kopf reingeht, aber muss heute auch nicht mehr passieren. Joshi, wir hören rein in Lied 3, Landslide Diary hast du mir geschickt, mit ihrem Song Raging Waves. Das ist, glaube ich, das Lied von denen, die wir heute hier hören, die das, ja, das wohl unbekannteste ist. Wie kommt es dazu?
Ja, das ist die neue Band von Simon von The Prosecution, die es leider nicht mehr gibt. Es war so eine Ska-Punk-Band aus der Gegend von Regensburg. Und jetzt haben die Armen genau in der Corona-Zeit ihr neues Album rausgehauen oder ihr erstes Album und keine einzige Show bisher gespielt. Und wir kennen die ja schon seit Jahren und ich war ganz gespannt auf das Album, weil er immer so davon geschwärmt hat. Und ich finde es wirklich richtig gut. So richtig geil, 4-Year-Strong-mäßig. Ich mag so Musik sehr und ist gut gemacht. Und ich mag es auch immer, kleine neue Bands zu unterstützen, die ich gut finde. Das versuchen wir immer, weil ich genau weiß, wie, das haben wir jahrelang gemacht, einfach nur Scheiße fressen. Und keine Band und kein Veranstalter findet einen gut und nimmt einen mit. Deshalb machen wir das oft, immer wenn es geht.
Ja, ich hatte Ende des Jahres auch rumgefragt, so was sind eure Alben des Jahres, und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Marco von 100 Kilohertz hat dann auch geschrieben, hier, pack mit rein,
ja, sehr gut.
Landslide Diary, Raging Waves heißt das Lied, das du dir ausgesucht hast, In Presence of Pages heißt das Album, erschienen bei Font of Life Records, im letzten Jahr ist es rausgekommen und so klingt's, und deswegen solltet ihr euch alle anhören.
Schnallt euch an.
Let's go.
Ich habe vor dem Interview mit dir oder vor dem, bevor wir uns hier zusammengeschaltet haben, habe ich mal noch so ein bisschen quer gelesen, was du in anderen Interviews erzählt hast. Zum einen natürlich.
Sehr gut vorbereitet. Letztens wurde mir in einem Podcast ein Interview von vor 19 Jahren vorgelesen. Meine Fragen, also meine Antworten von damals, das war witzig.
Aus dem Ox-Fanzine?
Ja, genau.
Ja, ja, das habe ich auch gefunden.
Ach, cool. Ja, aber es war nichts. Also alles, was vorgelesen wurde, hätte ich gesagt, ja, würde ich immer noch unterschreiben.
Ja, kam erstaunlich weit oben.
Das war ganz beruhigend.
Auf jeden Fall bin ich da über so ein typisches Frage-Antwort-Spiel gestolpert und habe gesehen, dass du Dinosaurier mega findest.
Na klar. Wer findet sie nicht gut?
Ja, das, ich glaube, die meisten Leute finden Dinosaurier zumindest erstmal nicht schlecht. Ich glaube, ich stehe neutral zu Dinosaurier. Ich bin natürlich irgendwie mit Jurassic Park groß geworden, deswegen finde ich Dinosaurier jetzt auf jeden Fall schon mal nicht scheiße. Ob ich sie jetzt richtig gut finde, weiß ich nicht. Aber was muss passieren, damit als nächstes, wenn Corona irgendwann vorbei ist, ein Song über Dinosaurier oder Paläontologen von euch geschrieben wird?
Oh, das haben ja die Ärzte schon gemacht. Das macht keinen Sinn. Das dürfen wir nicht nachmachen. Aber ich warte, also jetzt ganz ernsthaft, frage ich mich, wie lange es noch dauert. Das interessiert mich sehr. Ich bin immer sehr interessiert an so Zukunftsthemen. Also wie wird die Welt später aussehen? Und ich will gerne wissen, ob ich es vielleicht noch erlebe, dass ein Dinosaurier geklont wird aus Knochen oder so. Irgendwann ist die Wissenschaft vielleicht soweit. Das wäre so verrückt. Vielleicht kommt raus, dass die ganz anders aussahen. Man weiß ja gar nicht, waren die grün? Ist gar nicht so ganz klar. Und spannend.
Ich dachte immer, die wären gefiedert. Also ich glaube mal, ein
ja,
Artikel
da gibt's,
gelesen
die Meinungen gehen da halt voll auseinander. Keiner, man kann es halt nicht belegen. Es sind alles so Vermutungen. Tja. Und die, ich meine, man muss schon sagen, die Wissenschaft auf allen Ebenen, technisch wie auch sozusagen diese Genforschung und so, macht ja in den letzten 20, 30 Jahren immer so irre Sprünge, ne? Also es geht ja, sagen wir mal, der USB-Stick, ne? Früher noch, ich weiß noch, wie wir Castle Wolfenstein, das waren 30 Floppy-Disks mit 1,5 Megabyte, ne? Und heutzutage hat jeder so einen USB-Stick in der Tasche mit, was weiß ich, 120 Gigabyte, ne? Das sind ja so unvorstellbare Mengen im Vergleich. Und so ist ja in der Wissenschaft auch, was sich da tut, ist einfach nur verrückt. Und ich drück krass die Daumen, dass, keine Ahnung, wenn ich vielleicht 80 bin oder so, ein Dinosaurier gibt. Dann besorge ich mir einen, der darf da in meinem Garten wohnen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht so richtig dran. Aber
oh, jetzt mach mir das doch nicht kaputt.
Ich lasse mich da voll eines Besseren belehren.
Okay. Na, stell dir vor, die finden in irgendeinem scheiß Bernstein Dinosaurierblut. Bam.
Ich glaube nicht daran, weil ich nicht glaube, dass es wissenschaftlich unmöglich sein wird. Ich glaube nicht daran, weil ich nicht denke, dass man sich das traut.
Okay.
Aber vielleicht werde ich da ja auch vor Lügen gestraft, weil irgend so eine Autokratie oder irgend so eine Diktatur sagt, wir zeigen der Welt jetzt, dass
Kim Jong-un,
ja,
der schneidet ihm dann eine Atombombe auch noch auf den Rücken.
Genau, scheiß auf Atombomben, wir machen jetzt Dinos.
Aber was wir wirklich noch erleben werden, da bin ich ganz sicher, dass echtes Fleisch, also von lebenden Tieren, die dann getötet werden dafür, das wird irgendwann nur noch so eine Rarität sein für, also so eine Spezialität, die ganz teuer ist. Und alle anderen essen nur noch Fleisch aus dem Labor, was aus Zellen gezüchtet wird, ohne die krasse Abfallindustrie der Fleischindustrie, ohne Massentierhaltung. Das kommt, glaube ich, ganz bald. Da bin ich gespannt.
Gerade eben habe ich noch zu dir gesagt, ich habe eigentlich gar nicht mehr viele Fragen, aber jetzt habe ich eine Frage und da bin ich wirklich gespannt. Ich wurde mal gefragt, ob ich wieder Fleisch essen würde, also ich esse kein Fleisch, ob ich Fleisch essen würde, wenn man
es künstlich, von Menschen wäre.
Wenn man es künstlich herstellen könnte. Und daraufhin habe ich vor ein paar Jahren mal die Antwort Nein gesagt oder Nein gegeben, weil ich bei Menschen Gewohnheitstiere sind und ich auch einfach nur ein krasses Gewohnheitstier bin. Und vor ein paar Wochen habe ich eine andere Antwort darauf gegeben, nämlich, dass ich das nur dann überhaupt in Erwägung ziehen würde, wenn alle Menschen nur solches Fleisch essen könnten, weil ich es sonst für sozial ungerecht halten würde. Weil ich glaube, gerade am Anfang wäre synthetisches Fleisch viel teurer als normales Fleisch, bis sich das irgendwann vielleicht umkehren würde.
Ja, genau, aber dafür musst du es ja auch kaufen, damit es dann sich umkehrt irgendwann. Ist ja auch so absurd, dass die Sojamilch im Laden teurer ist als Kuhmilch.
Genau.
Weil die Nachfrage zu gering ist. Tja, das regelt der Markt. Ja, also ich würde auch, also ethisch hätte ich dann überhaupt kein Problem, wenn das nur aus Zellen in einem Labor gezüchtet wird, auch noch total mit ganz wenig negativen Nebeneffekten wie Abfall und so, ist doch super. Also ich hätte damit kein Problem, das zu essen. Ob mir das dann schmeckt, ob nach, keine Ahnung, 22 Jahren Vegetarier ich überhaupt noch so Fleisch essen könnte, keine Ahnung. Aber das finde ich dann raus. Aber das Problem, also es gibt ja Leute, die essen kein Fleisch, weil es ihnen nicht schmeckt oder so.
Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
Aber ich, das ging bei mir ja nie. Wir haben das ja immer nur aus moralischen Gründen nicht gegessen.
Ja, krass. Also ich glaube auch, das könnte natürlich ein echtes Problem werden nach so Jahrzehnten Vegetarismus, dass der Körper das auch so null abkann. Dann, dass der dann so sagt.
Ja, dann kotzt man wahrscheinlich erstmal. So wie irgendwelche Veganer, die dann irgendwie mal ein Glas Milch trinken irgendwann und dann erstmal 3 Tage über dem Klo hängen.
Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Aber da glaube ich tatsächlich auch relativ fest dran, dass wir sowas erleben werden. Aber mal schauen, wie schnell das geht. Lass uns noch mal so ein bisschen zurückkommen zu dir und deiner Band. Ihr habt eine Menge Showdaten veröffentlicht, von denen viele auf sehr tönernen Füßen stehen, würde ich Stand heute behaupten. Wie verschiebungsbereit seid ihr noch? Wie verschiebungsbereit bist du noch? Also ihr habt jetzt Ewigkeiten kein Konzert gespielt, hast du vorhin schon mal gesagt. Wie positiv gestimmt blickst du da so in Richtung Zukunft, was die ersten Konzerte angeht, die dann ja irgendwann mal anstehen würden?
Naja, also da sitzen wir ja wie alle anderen Künstler alle in einem Boot, ne? Alle überlegen die ganze Zeit, alle sind nur am Verschieben. Ich bin total optimistisch, dass die Tour im Herbst stattfinden kann. Wenn das hier weiter gut durchgeht mit den Impfungen, kommt ja irgendwann der Punkt, wo die Bundesregierung sagt, okay, jetzt kann man zum normalen Leben zurückkehren. Und beim Sommer und den Open Airs, keine Ahnung, da kann ich mir alles von alles verboten bis zu kleine Open Airs sind erlaubt vorstellen.
Ja, dann hoffe ich nicht nur für euch und eure Bandkasse, dass wir da deinem Optimismus am Ende auch, ja, wohlwollend rekapitulieren können und sagen können, so ist es gekommen, Yoshi hatte recht. Und ja,
kommst du vorbei, trinken wir ein Bier.
Komme ich irgendwo vorbei und trinken wir ein Bier.
Was ist in deiner Nähe? Wird ein Knaller.
Im Moment Magdeburg, ist aber auch eher ungewiss, ob das noch so bleiben wird, aber das ist ein anderes Thema.
Spannend. Egal, wir kommen, dann machen wir ein Konzert, wo auch immer du bist.
Ja, ich komme darauf zurück.
Kommt mal, ich wohne jetzt in Kraxel-Brüxel hier.
Ja, also da wohne ich hoffentlich nicht, aber schauen wir einfach mal. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass eure Tour auch nur ansatzweise so durchläuft, wie sie Stand heute angedacht ist. Verschoben werden musste ja schon genug.
Ja, also zum Glück, natürlich, das ist total schlimm als Musiker und man will ja diese neuen Songs spielen, aber zum Glück, also unsere Fans sind da wirklich sehr verständnisvoll. Alle verstehen, dass das ja nicht an uns liegt und auch an niemand anderen, sondern sozusagen an der Natur. Keiner kann was für diese Situation und so ist es nun mal. Das ist schon echt in Ordnung und die Leute kaufen auch total cool weiter einfach Tickets und hoffen mit uns, dass es bald wieder losgeht. Und dann lassen wir es kräftig knallen, echt. Boah, wenn ich das ans denke, so irgendwann kommt dieses erste Konzert wieder. Das ist, da drehe ich richtig durch.
Das kann ich, glaube ich, gut nachvollziehen und ich denke, auch alle, die diesen Podcast hören, können das gut nachvollziehen, weil das einfach so, glaube ich, nach nicht vorhandener körperlicher Nähe mit so Freunden und sowas, ja, echt für mich persönlich das Beschissenste an dieser ganzen Situation ist. Also das liegt natürlich auch daran, dass ich super privilegiert bin und hier immer lustig in meiner Wohnung sitze und mir irgendwie keine Sorgen darum machen muss, dass ich morgen nichts zu essen habe, aber trotzdem ist das für mich, dieser Verzicht auf Konzerte, ist so echt das Beschissenste überhaupt.
Ja, absolut furchtbar. Aber wie du auch schon sagst, ich will ja jetzt auch nicht gar nicht groß jammern. Es gibt ganz, ganz, ganz viele andere Leute, denen es auf verschiedene Arten wirklich, wo es krass ans Eingemachte geht. Und wir verzichten einfach noch ein bisschen auf Konzerte. Müssen wir halt noch ein Album machen.
Ja, und dann gibt es einfach die ultimative 365-Tage-ZSK-Tour.
Aber hallo.
Und alle müssen sich Urlaub nehmen, um ganz viele Konzerte zu besuchen. Ich bedanke mich bei dir, Yoshi. Viel Erfolg wünsche ich euch auf jeden Fall mit eurem Album. Ich kann nur sagen, dass ich, glaube ich, schon im Januar hier einen heißen Kandidaten Richtung Top 10 der Album-Jahrescharts gehört habe. Und wir wollen natürlich noch einen letzten Song hören, den du mitgebracht hast. Und ich bin dir unendlich dankbar, denn ich bin ein riesiger Fan dieses Künstlers.
Ich weiß, endlich jemand mitbringt. Er ist, Frank Turner ist, also die Musik sowieso, aber ich finde ihn live ja so großartig. Es ist so toll. Ich habe ihn auf, bei Riesenkonzerten gesehen, aber auch hier in Berlin mal vor 200 Leuten, so eine Minishow. Er ist einfach so ein richtig toller, sehr positiver Mensch. Und dieser eine Albumtitel, Positive Music for Negative People.
Positive Songs for Negative People.
Ja, genau. Finde ich so geil. Ja, er ist eine coole Sau. Und hinzu kommt diese Cover-Sachen, wenn NoFX andere Bands covern, gab es ja schon mal mit Rancid so eine Split. Ganz großartig.
Ja, ich habe nichts hinzuzufügen zu Frank Turner. Wir hören rein. Perfect Government ist der Song, den er von NoFX gecovert hat. West Coast vs. Wessex heißt die Platte, ist erschienen bei Fat Red Records und ja, Extra Mile Recordings, letztes Jahr ebenfalls rausgekommen. Wir sind ganz schön 2020-lastig, merke ich gerade. Und ja, so klingt das Ganze.
Really going on? How did the cat get so fat? Why does a family die? Do you care why? 'Cause there hasn't been a sign of anything getting better in the ghetto.
Das war sie also, die achte Ausgabe Papa La Punk mit Yoshi von ZSK. Wir haben über das neue Album Am Ende der Welt gesprochen, haben so ein bisschen links und rechts geschaut und wissen jetzt, dass Dinos hoffentlich noch geklont werden, damit Yoshi sich einen in den Garten stellen kann. Und außerdem sind wir zuversichtlich, dass es künstliches Fleisch geben wird. Das aber nur am Rande. Ansonsten sei natürlich darauf hingewiesen, dass ihr uns oder dass ihr den Podcast auf allen sozialen Medien findet, sei es bei Instagram, Facebook oder Twitter. Und natürlich auch die Lieder, die ihr heute gehört habt, in voller Länge in der YouTube sowie in der Spotify-Playlist, sofern sie denn dann endlich draußen sind, im Fall des ZSK-Songs rumstehen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert den Podcast, lasst mich wissen, was ihr davon gehalten habt und dann hören wir uns hoffentlich im nächsten Monat wieder, hier auf meinmusikpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.